Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Small- und Midcaps sind für viele Anlegerinnen und Anleger ein wichtiger Bestandteil in einem breit diversifizierten Portfolio. Oft verbergen sich hier börsennotierte Hidden Champions aus dem Mittelstand oder auch kleinere Perlen, die noch nicht auf den Factsheets der Analysten aufgetaucht sind. Doch daraus können sich durchaus große Chancen ergeben. Auf der anderen Seite gibt es bei den kleineren Aktienwerten natürlich auch Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten. Pro und Contra von Small- und Midcaps, das ist unser Thema in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, da wir heute bei den eher kleinen Aktien sind, am Beginn vielleicht doch mal eine Frage zu den eher kleinen Nachrichten, würde ich es mal formulieren. Wo bist du denn da fündig geworden? Welche kleine Geschichte ist dir zuletzt aufgefallen und sollte hier unbedingt mal erzählt werden?
Also ich gebe zu, dass bei dem ganzen Zollkrach, den wir gerade erleben, es mir schwer fällt, eine kleine Geschichte zu finden. Aber mir ist in den letzten Tagen trotzdem was Interessantes aufgefallen. Das hat aber eher was mit hausgemachten Problemen zu tun. Eine aktuelle Umfrage zeigt nämlich, dass 60% der Verwaltungsangestellten sagen, dass der Staat seine Aufgaben nicht mehr vernünftig erfüllen kann. Und da wurden vor allem leitende Angestellte befragt. Also, dass die Wirtschaft das so sieht, ist ja kein Wunder. Aber dass jetzt die Behörden schon selber so klar kapitulieren, ist schon bemerkenswert.
Oh ja, das finde ich aber auch. Danke für diese kleine Nachricht, die vielleicht sogar sich nochmal zu einer großen Nachricht entwickeln kann. Aber weil du gerade schon ganz kurz auch die Wirtschaft zumindest erwähnt hast, will ich natürlich zur Wirtschaft und damit auch zur Börse, zu den Unternehmen zurückkommen. Das ist ja unser Thema heute. Karl, was sind denn nun Small- und Midcaps genau? Wann bzw. bei welchen Kriterien wird denn eine Aktie diesem Segment zugeordnet?
Also weg von der bunten Vielfalt zum harten Aktienmarkt. Also das entscheidende Kriterium ist die sogenannte Marktkapitalisierung, Andreas. Und das ist, du weißt es, nichts anderes als der aktuelle Börsenwert des Unternehmens, also Kurs mal Anzahl ausstehender Aktien. Small Caps sind daher, wie der Name schon sagt, Unternehmen mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung. Anders als die großen Standardwerte, die normalerweise im Fokus stehen, die sogenannten Large Caps. Und Mid Caps liegen eben zwischen den beiden. Ob jetzt ein konkreter Wert zu den Small- oder Mid Caps zählt, hängt aber von dem jeweiligen Markt ab. Was zum Beispiel in den USA ein Small Cap ist, kann in Europa ein Mid Cap sein. Einfach, weil der US-Markt viel größer ist als der europäische oder gar der deutsche. Laut Klassifizierung der US-Börsenaufsicht bewegen sich Small Caps in einer Spanne von 300 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar, Mid Caps zwischen 2 Milliarden und 10 Milliarden Dollar und alles darüber sind dann eben Large Caps. In Europa ist das alles eine Nummer kleiner. Da sind Unternehmen, die weniger als 500 Millionen wert sind, Small Caps und Mid Caps reichen von 500 bis ungefähr 2 Milliarden Euro. Tatsächlich sind die Grenzen in der Praxis nicht so scharf gezogen. Häufig hat man fließende Übergänge. Die Zahlen geben also nur eine grobe Orientierung.
Wenn es denn nur eine grobe Orientierung sein kann, lass uns konkret vielleicht auf klassische Unternehmen aus diesem Segment schauen, um es ein Stück weit genauer zu machen. Hast du ein paar konkrete Beispiele, die, ich will es nochmal der guten Ordnung halber sagen, selbstverständlich keine Empfehlungen darstellen?
Na klar. Bekannte deutsche Small Caps sind zum Beispiel Südzucker oder der Autovermieter Sixt. Mid Caps kennt jeder, Hugo Boss, Lufthansa oder auch Rheinmetall. Rheinmetall ist insofern interessant, weil die in Deutschland ja sogar im DAX gelistet sind, also bei den Standardwerten. Sprich, bei uns gehören sie zu den Large Caps. Auf Ebene Europas zählt Rheinmetall aber zu den Mid Caps.
Spannend. Ja, und warum sollte man jetzt in Small und Mid Caps unbedingt investieren, Karl?
Das wird vor allem gemacht, weil man sich davon mehr Rendite verspricht. Der Hintergrund ist, dass es immer wieder Marktphasen gegeben hat, in denen Small Caps besonders gut gelaufen sind. Aber das gilt im Grunde für jedes spezielle Marktsegment. Bei Small Caps sehen viele aber das Potenzial, dass die Aktie zu den Mid Caps oder gar Large Caps aufschließen könnte. Und das wäre natürlich mit Kurssteigerungen verbunden. Auch geht man normalerweise davon aus, dass kleinere Unternehmen einfach flexibler und innovativer sind als große Konzerne und sich schneller auf Marktveränderungen einstellen können. In der Regel stehen Nebenwerte auch weniger im Fokus von Analysten und Medien, was zu vorübergehenden Unterbewertungen führen kann und zu entsprechenden Kursgewinnen, wenn die sich korrigieren. Unser Anlagemanagement sieht das Ganze aber etwas anders. Für uns sind Nebenwerte, sprich Small- und Mid-Caps, lediglich ein zusätzliches Segment, um den globalen Aktienmarkt wirklich in allen Facetten vollständig abdecken zu können. Denn nur eine maximale Abdeckung optimiert das Verhältnis aus Rendite und eben Risiko. Das heißt konkret, Nebenwerte tragen in einem breit gestreuten Portfolio zur Risikominderung bei. Denn sie verhalten sich oft völlig anders als Large Caps und das bietet Diversifikationspotenzial. Das ist etwas ungewöhnlich, weil sie ja für sich gesehen ziemlich riskant sind. Darum raten wir speziell bei Nebenwerten noch dringender als sonst davon ab, in Einzeltitel zu investieren.
Okay, aber verrat uns doch bitte nochmal, warum Nebenwerte denn überhaupt riskanter sind.
Wegen ihrer geringen Marktkapitalisierung haben sie in der Regel eine geringere Liquidität. Das heißt, sie sind schlechter handelbar. Je weniger Handel stattfindet und je geringer die Handelsvolumina sind, desto extremer können aber die Kursausschläge ausfallen. Auch gehen viele Analysten davon aus, dass kleinere Unternehmen deutlich konjunkturanfälliger sind. Das heißt, Nebenwerte sind oft nicht in der Lage, Konjunkturkrisen durch entsprechende Anpassungen, zum Beispiel durch Einschränkungen ihrer Produktpalette, zu überstehen. Auch haben sie meistens nicht so hohe bilanzielle Rücklagen. Insgesamt ist also die Gefahr größer, dass sie pleite gehen.
Das heißt für mich und vielleicht auch für viele andere, dass man bei Small- und Mid-Caps erst recht auf Einzelwerte verzichten sollte und die Risiken breit streuen. Heißt das im Umkehrschluss dann auch hier ETFs ins Depot für Small- und Mid-Caps?
Na klar, auf Einzeltitel setzen ist immer schlecht. Das ist viel zu riskant. Und das gilt natürlich besonders für Nebenwerte, weil da die einzelnen Risiken sogar noch höher sind. Wenn man also in dieses Segment investieren will, dann unbedingt breit gestreut. Und das geht nun mal am besten mit ETFs.
Welche ETFs, Karl, sollte man sich denn genauer anschauen? Eher die, die auf einen Index wie den MDAX oder SDAX setzen? Oder darf es auch mal ein, ja, ich sag mal, individuell zusammengestellter ETF-Korb von kleineren Aktien sein?
Aus deutscher Perspektive denkt man bei dem Thema natürlich gleich an den SDAX oder MDAX. Denn im SDAX sind kleinere und in MDAX mittelgroße deutsche Nebenwerte zusammengefasst. Aber auch bei Nebenwerten ist ein Investment nur in ein einziges Land keine gute Idee. Selbst wenn man durch eine ETF-Anlage schon eine gewisse Streuung erreicht hat, sind die Risiken immer noch zu hoch. Lass nur mal den deutschen Mittelstand ernste Probleme bekommen, was ja von manchen schon an die Wand gemalt wird, dann wärst du mit einem reinen deutschen Nebenwerteportfolio voll mit dabei. Darum lautet die Regel auch in diesem Fall, möglichst breit streuen, sowohl über Regionen als auch über Branchen hinweg.
Dann mache ich das doch gerne und denke mit dir das Ganze noch größer und breiter. Karl, gibt es da eine Art Welt-ETF, der auf kleine Aktien setzt? Ich sag mal so ähnlich wie beim MSCI World, der ja eher die großen Aktien weltweit abdeckt.
Ja, so etwas gibt es tatsächlich, nämlich ETF auf den MSCI World Small Cap oder MSCI World Mid Cap Index. Damit bist du schon mal besser aufgestellt als mit einem SDAX oder MDAX ETF. Aber wie auch beim breiten Aktienmarkt insgesamt gilt auch da, für eine wirklich optimale Depotstruktur reicht ein ETF alleine nicht aus. Das Thema haben wir ja auch immer wieder bei der Frage, warum denn für eine globale Aktienanlage ein ETF auf den MSCI World ETF nicht genug ist. Und die Antwort ist in beiden Fällen dieselbe. Weil du mit einem einzelnen Index Unwuchten ins Depot bekommst, die die Risiken unnötig hochtreiben. Das Fatale ist, dass man das anhand der üblichen Risikokennzahlen oft nicht erkennen kann und sich erst zeigt, wenn es an den Märkten mal so richtig knirscht. Erst dann merkt man, wie sinnvoll es ist, alle relevanten Aktienmarktsegmente mit mehreren ETFs abzudecken. Denn solche Depots verlieren weniger und erholen sich wieder schneller. mal ganz abgesehen davon, dass es auch nicht gerade klug ist, sich nur an einen einzigen Produktanbieter zu binden. Und das macht man ja zwangsläufig, wenn man nur in einem ETF investiert.
Und dann stellt sich natürlich die Frage für viele, Karl, gibt es denn den besten Small- oder Mid-Cap-ETF?
Andreas, den einen besten Small- oder Mid-Cap-ETF gibt es nicht. Nur eine alleine soll es ja sowieso nicht sein. Welche konkreten ETF am Ende aber in einem Nebenwertedepot oder Anteil landen sollten, dazu kann ich dir leider keine einfache Daumenregel nennen. Dazu sind genauere Analysen nötig, die auch regelmäßig wiederholt werden müssen. Denn die Märkte sind ja nicht statisch, sondern sie entwickeln sich laufend weiter. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man es wirklich richtig und professionell angehen will.
Habe ich mir ehrlich gesagt fast gedacht, dass du nicht die eine Daumenregel nennen kannst oder willst. Dafür sind die Märkte ja auch viel zu groß, viel zu komplex. Wenn ich mich aber richtig erinnere, Karl, sind Small- und Midcaps ein Teil eurer Strategie des sogenannten Faktor-Investings. Welche Rolle spielen diese Werte in einer guten, in einer ordentlichen Portfoliostruktur und wie hoch ist deren Anteil aktuell?
Wie schon mal kurz angesprochen, Andreas, uns geht es immer darum, in den Kundendepots eine möglichst breite Abdeckung des gesamten Weltmarktes umzusetzen. Neben der Internationalisierung erreichen wir das vor allem durch die sogenannte Faktororientierung. Und da kommen die Nebenwerte ins Spiel. Denn sowohl unabhängige wissenschaftliche Arbeiten als auch unsere eigenen Analysen belegen, dass man für eine solche Marktabdeckung eben auch Nebenwerte im Depot haben muss. Mit einem globalen Anteil, und da werde ich jetzt ganz konkret, von ungefähr 20%. Das macht ja auch absolut Sinn, denn Nebenwerte sind nun mal ein wichtiger Bestandteil des Gesamtmarktes. Das Ganze ist aber kein Selbstzweck, sondern wir machen das, weil es zur bestmöglichsten Risikoabsenkung führt. Und zwar in allen Marktphasen, insbesondere auch in Krisen. Natürlich ist man dadurch nicht vor Verlusten geschützt. Unsere Analysen aber zeigen, dass Depots, die so strukturiert sind, erstens nicht ganz so viel verlieren und sich auch vergleichsweise schnell wieder erholen. Oder im Fachjargon ausgedrückt, sie haben in allen Marktphasen das höchste Sharpe-Ratio.
Small Caps werden ja ganz gern auch mal mit Penny Stocks verwechselt, Karl. Wo ist denn jetzt der entscheidende Unterschied zwischen einem klassischen Small Cap und den Penny Stocks?
Das sind Aktien, für die man nur Pennies bezahlen muss, also mit einem Kurs unter 1 Dollar oder Euro. In den USA wird manchmal auch schon bei Kursen unter 5 Dollar von Penny Stocks gesprochen. Penny Stocks überschneiden sich manchmal auch mit Small Caps, nämlich dann, wenn sie zwar einen extrem niedrigen Kurs, aber immer noch eine relativ hohe Marktkapitalisierung haben. Denn erinnere dich, Marktkapitalisierung ist gleich Preis mal Menge. Im Small-Cap-Segment, ja sogar in den entsprechenden Indizes, sind deshalb manchmal auch Penny-Stocks enthalten. Das ist aber eher die Ausnahme und meistens auch vorübergehend. Denn Small-Caps sind an regulierten Märkten gelistet und unterliegen strengen Vorschriften. Penny-Stocks dagegen werden hauptsächlich im unregulierten Freiverkehr gehandelt, mit weniger strengen Transparenz- und Berichtspflichten. In den meisten Fällen sind Penny-Stocks daher Aktien, deren Marktkapitalisierung wegen massiver Kursverluste stark gesunken sind und die deshalb aus dem Small-Cap-Index rausgeflogen sind.
Da wir gerade schon bei den kleinen Werten sind, Karl, es gibt ja auch die sogenannten Nano-Caps, die sind dann, glaube ich, noch kleiner, nämlich unter 50 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Lohnt es sich hier ein Stück weiter in die Richtung Investment in Nano-Caps zu denken?
Speziell in Schwellenländern sind im Small-Cap-Bereich manchmal auch Unternehmen mit geringen Marktwerten enthalten. Doch wenn es überhaupt vorkommt, ist es nur marginal. Und das ist auch gut so, denn Nano-Caps sind extrem spekulativ. Dazu kommt, dass sie fast illiquide sind, denn es findet nur ein extrem dünner Handel statt. Deshalb gibt es übrigens auch keine Nano-Cap-ETF. Wenn sie mal in einen ETF landen, dann nur aus dem Grund, den ich gerade beschrieben habe, also ein starker Kursverfall.
Wie lautet jetzt dein Fazit, Karl? Vielleicht so in der Art Big is beautiful, aber klein und fein darf auch mal sein?
Klein und fein muss sein, würde ich sagen, aber nur als risikomindernde Beimischung im Rahmen eines vernünftig strukturierten Portfolios. Du kennst das.
Klein und fein muss sein. Das merken wir uns auch beim Thema Geldanlage. Dankeschön, Karl-Matteo Schmidt, für diese vielen, vielen spannenden Antworten im Podcast zum Thema Small und Midcaps. Meine Damen und Herren, ein Podcast, der immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns sehr, sehr gerne weiter. Sie können uns weitergehende Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und selbstverständlich können Sie einfach auch mal auf die Homepage gehen, www.quirinprivatbank.de. Da gibt es noch viel mehr Infos zu allen Themen rund um die Geldanlage. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.